Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich mit Monika heute und morgen noch einmal hier unter euch sein kann, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam miteinander feiern dürfen und in der festen Gewissheit, dass das, was er zusagt, auch wirklich Bestand hat. Ich habe dich je und je geliebt. Und dass uns das heute Morgen wirklich zu Herzen geht, das wäre meine Bitte. Das ist das Thema meiner Predigt, Glaube, der zu Herzen geht. Liebe Gemeinde, es gibt ja Geschichten in der Bibel, die haben wir vielleicht schon alle mehrfach gelesen und gehört. Und dennoch ist es immer wieder spannend, nicht nur eine solche Geschichte aus dem Neuen Testament zu lesen, sondern sich wirklich einmal hineinzuversetzen in diese Situation. Manchmal sind solche Texte auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu verstehen. Aber wenn man sich wirklich einmal nicht nur vom Kopf, sondern mit seinem Gefühl, mit dem Herzen, mit allem, was wir sind, in eine solche Begegnung mit Gottes Wort hineinbegeben, dann leuchten auf einmal überraschend Seiten auf, die wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Ich lese einmal aus dem Matthäusevangelium Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Dieser Text trägt die Überschrift: Eine nichtjüdische Frau vertraut auf Jesus. Ich werde diesen Text einmal langsam lesen, vielleicht auch mit einigen Übertragungen, die so nicht unmittelbar im Text stehen. Und ich möchte euch bitten, einfach mal mit eurem ganzen Verstand, mit eurem ganzen Empfinden, mit eurem ganzen Gefühl, sich in diese Situation hineinzudenken. Jesus verließ Genezareth und er zog sich in das Gebiet nördlich von Galiläa zurück, von Tyrus und Sidon. Es hatte eine unerfreuliche Auseinandersetzung mit den Gesetzeslehrern gegeben und sie hatten schon beschlossen, ihn zu töten. Und sie doch. Eine kananäische Frau aus dieser Gegend kam zu ihm und sie schrie: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Dämon beherrscht. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Da kamen seine Jünger zu ihm und baten ihn: Erfüll ihr doch ihre Bitte. Sie schreit uns hinterher, das ist uns unangenehm. Schick sie weg, sie hört nicht auf mit ihrem Geschrei. Aber Jesus antwortete ihnen: Ich bin nur zu Israel gesandt, der Herde von verlorenen Schafen. Aber die Frau warf sich vor Jesus nieder und sagte: Herr, erbarme dich, hilf mir doch. Aber Jesus antwortete: Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzuwerfen und es den Hunden vorzuwerfen. Die Frau entgegnete ihm: Ja, Herr, aber die Hunde fressen doch von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. In demselben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Welche Empfindungen haben wir beim Hören dieser so etwas ungewöhnlichen Geschichte gehört? Wer möchte etwas dazu sagen? Passt das in unser Bild, das wir von Jesus haben? Sehen wir Jesus nicht als den Helfer, als den Heiland, als den, der immer ein offenes Herz hat für die Menschen, die zu ihm kommen? Und jetzt so etwas? Wir haben diese Geschichte einmal bei uns im Hauskreis gelesen. Und die Reaktionen, die dann gekommen sind, lauteten etwa, also da bleibt mir doch die Luft weg. Das passt überhaupt nicht zu dem Bild, das ich von Jesus habe. Wie kann er denn so herzlos mit dieser Frau umgehen? Und erstmal die Jünger. Was ist das denn für eine Haltung? Schick sie weg, sie schreit uns hinterher. Tu, was sie sagt, sonst werden wir sie nicht los. Was ist das denn für eine Motivation? Und ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel? Hat Jesus nicht an anderer Stelle auch schon Menschen geholfen, die nicht zum Volk Israel gehörten? Es gibt so Geschichten in der Bibel, die muss man auf sich wirken lassen. Und dann muss man fragen, Herr, der Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, der hat sich doch etwas dabei gedacht. Und was willst du mir durch dieses dein Wort heute Morgen sagen? Ich sehe zunächst einmal eine Frau mit einem Glauben, der sich trotz größter Widerstände nicht abwimmeln lässt. Eine Frau, die sich einsetzt für ihre Tochter. Es gibt einen Einsatz im Menschen, der mit aller Kraft gegen alle Widerstände, vielleicht etwas unverschämt, aber einen Glauben hat, der davon ausgeht, Jesus ist da, Jesus hat die Macht im Himmel und auf Erden und er hat sich ja nicht verabschiedet, sondern er ist heute genauso da wie damals. Es gibt Menschen, die sich in großer Not an Jesus wenden, weil sie ahnen, da ist einer, der könnte helfen. Was hat diese Mutter vielleicht schon alles versucht? Gegen welche Widerstände, mit welchem Einsatz für ihre Tochter, die so sehr leidet? Meine Tochter wird übel dämonisiert. Ein böser Geist hat sie in seiner Gewalt, sie ist wie fremdgesteuert. Das ist nicht mehr meine Tochter, wie ich sie von früher her kenne. Und jetzt findet diese Frau die einmalige Gelegenheit, Jesus zu begegnen. Der hatte sich nach einem unerfreulichen Streit mit den Gelehrten seines Volkes ins nördliche Ausland zurückgezogen. Und es muss bis dorthin zu dieser Frau durchgedrungen sein, dass Jesus, der Herr, der Sohn Davids ist, der jüdische Messias, der schon viele Menschen gesund gemacht hat. Und jetzt ist er da. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und so geht sie, macht sich auf den Weg und schreit ihm nach. Da sind auch die anderen Leute, die hören das, die drehen sich um. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und Jesus? Er antwortet ihr kein Wort. Jesus lässt sie stehen. Wortlos, keine Antwort. Ja, ist das denn eine Art, so mit Menschen umzugehen? Die Frau steht so allein und ihre Tochter, warum hat sie sie nicht bei sich? Traut sie sich mit ihr nicht mehr auf die Straße? Muss sie sie zu Hause einschließen? Ihre ganze Not schreit sie zu Jesus heraus, das traut sie sich vor den Leuten auf der Straße mit dem Mut der Verzweiflung. Und Jesus antwortet ihr kein Wort. Die Jünger wollen diese Frau bloß loswerden. Sie drängen Jesus, erfüll ihr doch ihre Bitte. Wir werden die sonst nicht los, die schreit uns hinterher. Schick sie fort, fertige sie ab, das ist alles, was ihnen dazu einfällt. Und Jesus, was sagt er dazu? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Klingt das nicht wie, für diese Frau bin ich nicht zuständig? Diese Ausländerin, die existiert für mich nicht? Also, ganz ehrlich, da bleibt einem doch die Luft weg. So sehr ich auch weiß, dass Jesus in den 3 Jahren, wo er auf Erden gewirkt hat, sein erster Auftrag war, für Israel, dieses von Gott erwählte Volk, zurückzuführen zum Vertrauen zu dem Gott ihrer Väter Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber ja, sicher. Kann Jesus hier nicht eine Ausnahme machen? Hat er denn einen Stein aufs Herz? Wirkt denn die Festlegung nur für Israel nicht genauso hartherzig wie die der Pharisäer, die Jesus verurteilen, weil er an einem Sabbat geheilt hat? Wo ist Jesu Erbarmen für einen leidenden Menschen? Aber die Frau lässt sich nicht abwimmeln. Stand sie vorhin noch, so fällt sie jetzt vor Jesus in den Straßendreck, bittend, flehend, um Heilung für ihre gequälte Tochter. Die Gelegenheit, auf die sie so sehr gehofft hatte, die entgleitet ihr, die Chance verfliegt. Ehrfürchtige Formulierungen wie in der Anrede, ach Herr, du Sohn Davids, die bemüht sie jetzt nicht mehr. Herr, hilf mir. Kyrie eleison. Und liebe Gemeinde, diese Frau steht für so viele. Was haben Frauen nicht alles getan, um das Leben ihrer Kinder zu retten? Vor fremden Soldaten, in Kriegszeiten. Sie haben sich, um ihre Kinder zu retten, zum letzten Dreck gemacht. Und andere, sie sind von Arzt zu Arzt gefahren, von Klinik zu Klinik, von einem Heilpraktiker bis sogar hin zu fragwürdigen Scharlatanen, die versprechen, irgendwelche Krankheiten heilen zu können. Aber diese Frauen haben nur noch an ihr Kind gedacht. Und in der Lage dieser Frau befinden sich ungezählte Eltern auf der ganzen Erde. Unzählige liegen da mit dieser Frau vor Jesus und sie geben alles, wenn er nur Ja sagen würde. Doch Jesus sagt nicht Ja. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzuwerfen und es den Hunden vorzuwerfen. Als wäre Jesus ein Mangelverwalter. Aber das ist doch nicht so. Das weiß die Frau. Gott ist doch reich, er ist doch nicht arm. Gott ist nicht knickerig. Bei Gott ist doch die Fülle des Lebens. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Bei der Hochzeit zu Kana, da war Jesus in der Lage, aus Wasser 600 Liter besten Weins zu machen, um diese Hochzeit nicht platzen zu lassen. Und später unter seiner Hand wurden 5000 Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt. Und es waren anschließend noch 12 Körbe mit Brocken übrig. Da fällt doch so viel ab, dass auch locker die Hunde unter dem Tisch der Herren satt werden und seien diese Hunde Heiden. Von wegen Mangel, nur kein Futterneid. Damit hat diese Frau Jesus konfrontiert. Ja, Herr, es ist so. Du hast recht. Den Kindern das Brot wegzuwerfen und es den Hunden zu geben, nein, das macht man nicht. Aber gewiss, Herr, die Hunde, die bekommen doch auch von den Brocken, die von dem Tisch ihrer Herren herunterfallen. Und mehr will ich ja gar nicht. Nur einen einzigen Brocken. Boah. Wer möchte nicht einen solchen Glauben haben wie diese Frau? Die lässt sich durch nichts abwimmeln. Ein Glaube, der zu Herzen geht, ein Glaube, der von Herzen kommt. Eine Anfangsbegeisterung im Glauben, das ist ja etwas Wunderbares, wo wir Erfahrungen machen mit Jesus, die uns staunen lassen, wo wir Zeichen seiner Liebe erkennen, Gebetserhörungen erleben, Freude an Jesus. Aber für den Glauben, der auch Durststrecken durchhalten muss, da ist es für unser Jesusbild entscheidend, dass wir erkennen, dass er immer ein souveräner, ein lebendiger und ein nicht auf Schema F festgelegter Gott ist. Wenn wir durch Durststrecken des Glaubens hindurchgehen, dann ist es maßgeblich, dass wir uns nicht von Jesus wegbringen lassen. Selbst dann, wenn er nicht zu hören scheint, wenn er uns abzuweisen scheint, ja abwinkt oder gar schweigt, dass wir uns dann dennoch auf ihn berufen und uns an ihn hängen. Ich sehe diese Frau, wie sie beim ersten Versuch, um Hilfe für ihre schwer kranke Tochter zu bitten, nur auf das Schweigen trifft. Aber dann fällt sie nieder. Sie hält an ihm fest. Auf was hält sie denn fest? Auf seine Verheißungen? Auf sein Versprechen? Liebe Gemeinde, worauf gründet denn unser Glaube, wenn nicht auf seinem Wort? Oder besser, dass wir unter seinem Wort stehen. Und dann nach einer weiteren scharfen Abfuhr geht sie nicht enttäuscht weg. Ich habe mich gefragt, wie hätte ich denn reagiert? Hätte ich vielleicht gesagt, meine Situation ist zwar schlimm, aber so viel Stolz habe ich auch noch. Mit einem Hund lasse ich mich nicht vergleichen, selbst wenn ich nicht zum erwählten Volk des Volkes Israel höre. Wie ist das bei uns, wenn unsere Gebete lange nicht erhört werden, wenn wir den Eindruck haben, Gott schweigt? Und noch eine andere Frage. Hast du für eine Krankheit schon einmal so intensiv gebetet wie diese Frau? Einmal, zweimal, dreimal erlebt sie hier die Abfuhr. Und dennoch hält sie am Gebet fest. Erwartungsvoll, dass das eintrifft. Die Frau hat etwas, das uns helfen kann, tatsächlich zu glauben, dass sich am Ende erfüllt, dass Jesus treu ist. Der Glaube dieser Frau, der ist nicht anspruchsvoll egoistisch. Es geht ja um ihre Tochter. Ich lasse nicht locker, ich weiche nicht. Ich habe sogar Verständnis dafür, Jesus, wenn du einmal länger schweigst und nicht sofort antwortest. Aber Jesus, höre, es geht um meine Tochter, die ist in der Gewalt anderer Mächte fest. Du musst helfen. Ich bin losgelaufen, ich habe dich gesucht, ich habe dich gefunden, weil du mein Lebensinhalt geworden bist. Weil meine Tochter eine Gabe Gottes ist, ein Geschenk von dir und weil ich sie nicht als meinen persönlichen Besitz betrachte, sie ist doch auch deine geliebte Tochter und soll es werden, auch wenn wir nur Heiden sind. Ich habe das gehört. Dein Wort ist wahr. Alle Völker sollen sehen, was du heute an Israel tust, damit sie glauben, dass du der Herr bist. Hörst du, Herr? Du musst an meiner Tochter handeln und ein Machtwort sprechen, Sohn Davids. Ich bringe sie da nicht heraus. Ich weiß, dass du es kannst und ich weiß, dass du es auch willst. Und ich weiß es ganz gewiss, dein Wort steht auf meiner Seite. Gottes Wort steht auf meiner Seite. Die Schriften des Propheten Jesaja reden doch davon. Siehe, das ist mein Knecht, den ich zum Bund setze für das Volk Israel und zum Licht für die Heiden. Und an anderer Stelle im Propheten Jesaja, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist das Heil bis an die Enden der Erde. Und die Heiden werden zu deinem Licht kommen. Dass Jesus zu Erdenzeiten in erster Linie für das Volk Israel da war, ja. Aber diese Sendung beinhaltet doch, dass nach Kreuz und Auferstehung Jesu diese Botschaft hinausgetragen wird in die ganze Welt. Eigentlich beeindruckt uns diese Frau. Wir wollen immer einen Glauben, der sich vorführen und vorzeigen lässt. Wir wollen einen Glauben haben, der schön ist. Aber manchmal gehen wir auch mit unserem Glauben durch die Tiefen der Anfechtung. Aber in der Bibel finden wir immer wieder einen Glauben, der durchdringt zum Herzen Gottes. Und dieser Glaube, der gefällt ihm, weil er zum Ziel kommt und echt ist. Glaube, der sich von nichts und niemanden abwimmeln lässt. Noch nicht mal von Jesus selbst. Der Glaube dieser Frau hat etwas leidenschaftlich Stabiles. Er lässt sich nicht irritieren, noch nicht einmal Ärger, Wut, Verwundungen, Enttäuschungen können diesem Glauben etwas anhaben. Ich kann es mir nur so erklären. Die Frau hatte wirklich alles probiert, bevor sie Jesus begegnete. In welcher Situation sind wir heute? In Forthausen haben wir einen Pastor in Teilzeit, dessen Frau wurde am Anfang der Woche operiert, Magenkrebs, der Magen wurde entfernt. Es gab aber Komplikationen mit dieser Operation. Am Donnerstagabend rief mich unser Gemeindeleiter Stefan Krämer an und meinte, Reinhard, kannst du nicht einspringen am Sonntag? Ich sage, nein, ich bin in Kuhle und da kann ich nicht absagen. Aber ich kenne jemanden in Kuhle, vielleicht hat der frei und kann in Forthausen den Dienst tun. Ich rufe den Wolfgang Sickinger an. Klar, sagt er, das mache ich gerne, ich kann dort einspringen, denn der Pastor Gosse, er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen in dieser Situation. Wir beten als Gemeinde, wir beten als Hauskreis, dass Gott durch diese schwierige Situation hindurchträgt und hilft. Wie geht es uns in unserer Situation? Wo möchten wir es gleich tun mit dieser Frau? Dranbleiben und uns nicht abschütteln lassen. Zu Jesus dürfen wir so kommen, wie wir sind. Und wir müssen nicht fürchten, abgelehnt zu werden. Wir sind seine geliebten Töchter, seine geliebten Söhne. Wir gehören zu den Kindern Gottes. Und dass Jesus allein recht frei machen kann, das haben wir doch immer wieder in der Geschichte gehört. Dass Jesus gekommen ist, die finsteren Machenschaften des Teufels zu durchbrechen und auch Menschen frei zu machen. Und schließlich und endlich hat der Glaube dieser Frau Jesus imponiert. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du erbeten hast, und ihre Tochter wurde gesund zu derselbigen Stunde. Da wird auf einmal das Herz leicht, Das tut so gut. Gott ist nicht stur und eingefahren und auf einer bestimmten Schiene. Gott lässt mit sich reden, auch da, wo Menschen heil werden. Es gibt ein Lied von der Gruppe BAP, das hat nichts mit Baptisten zu tun. Wolfgang Niedecken hat dieses Lied schon vor vielen Jahren geschrieben. Ich versuch's mal so ungefähr hinzukriegen, zumindest die Überschrift, wie er's auf Kölsch sagt. Wenn et bäde sich lohne dät, heißt so viel wie, wenn das Beten sich lohnen täte. Und es gibt eine Übersetzung von diesem Lied und dann heißt es, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Für all das, wo der Wurm drin ist, für all das, was mich immer schon quält, für all das, was sich niemals zu ändern scheint, klar und auch für das, was mir gefällt. Ein Rosenkranz dem Poeten, der als Schaf im Wolfspelz rumsteht, und ein Vater unser dem Feldherrn, der nur wartet, dass er endlich verliert. Ich würde beten, da wo Sand im Getriebe ist, und jede Klofrau bekäme Riesenapplaus. Ließe alle Grenzen und Schranken verschwinden, jeden Speer, jedes Gewehr, jedes Schafott. Vielleicht beneide ich auch die, die so glauben können. Doch was soll's? Ich jage doch keinem Phantom hinterher. Gott, wenn das Beten bloß nicht so sinnlos wäre. Tja, wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Schade. Ein so schönes Lied, für was er alles beten würde. Alles gute, richtige, wertvolle Sachen. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht, weil er meint, das Beten sei sinnlos. Nein, das Beten ist nicht sinnlos. Ein früherer Mitarbeiter Friedrich von Bodelschwings hat folgendes Erlebnis erzählt. Es ist schon viele Jahre her, der chirurgische Chefarzt von Bethel musste Bodelschwing in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus, haben Sie schon um seine Rettung gebetet? Der Professor und sein Assistent lächelten diskret. Bodelschwing übersah das und sagte, also gut, dann will ich einmal die Sache mit Gott bereden. Wohl eine Stunde lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete. Danach ging es wieder in das Krankenzimmer jenes Patienten. Hier empfing ihn die pflegende Schwester, Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich besser. Nach einigen Wochen war der Kranke genesen. Und der Professor ging zu Bodelschwing und sagte, ich werde nie wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Freilich, das geht nicht immer so schnell mit der Gebetserhörung. Und ich denke, dieses schlichte Beispiel will auch gar nichts verallgemeinern, das wäre zu einfach. Aber fest steht, nicht Gott ist schuld, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, sondern wir haben uns zu prüfen, ob wir überhaupt beten. Gott steht jedenfalls zu seinem Wort. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und wenn Jesus sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wer wollte angesichts solcher Zusagen immer nur zweifeln, und nicht lieber das Wagnis des Glaubens und des Gebets eingehen. Amen.